Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Aaron Jurenka. Er ist ganzheitlicher Therapeut und wir werden unter anderem über verschiedene körperliche Symptome sprechen. Herzlich willkommen, lieber Aaron. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt heute auch auf das Gespräch und ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird, weil der Körper ja doch sehr komplex und sehr groß ist. Und deswegen, ja, lass uns reinstarten und schauen, wohin die Reise geht.
Magst du dich am Anfang kurz vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen? Wer bist du, was machst du und vielleicht auch, was ist so dein Warum?
Ja, wer bin ich? Also ich bin jemand, der sehr kritisch vielleicht auch die Dinge sieht. Also ich sage mal, ich bin so ursprünglich, komme ich aus der Physiotherapie, also der klassischen Körpertherapie. Und wer schon mal bei Physiotherapeuten war, es ist sehr technikbasiert. Also es geht ganz viel um der Körper an sich, also um die Strukturebene, die körperliche Ebene. Und ich habe schon sehr früh gemerkt, dass mir das alleine nicht ausreicht, ne? Das heißt, ich habe zu meiner Körpertherapie habe ich verschiedene Ernährungskonzepte kreiert, ich habe verschiedene Bewegungskonzepte kreiert. Dann habe ich gemerkt, so, da steckt noch mehr dahinter. Und als Physiotherapeut unterhält man sich halt im Gegensatz zu anderen Branchen in der Medizin sehr viel mit dem Patienten. Ja, das heißt, wir haben sehr viel Zeit, wir behandeln ja die Menschen mit unseren Händen und dann unterhält man sich auch. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass es da gewisse Parallelen gibt. Also ich sage mal, ein Kniepatient verbindet sich sehr, sehr gut auch mit anderen Kniepatienten. Ja, das heißt, ihn beschäftigen ähnliche Themen, ihn beschäftigen, es ist eine gewisse geistliche Grundhaltung vielleicht, die mit der Kniearthrose dann auch einhergeht. Und das war für mich dann so ein Aha-Erlebnis auch nochmal in der Therapie, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht nur die körperliche Ebene abdecken, sondern ein Physiotherapeut ist natürlich auch immer irgendwie ein Mensch, der zuhört und durch das Zuhören, also durch das Wort, was dann auch gesprochen wird, ist natürlich auch ganz, ganz viel Befreiung und Heilung möglich. Und ja, das Warum, das war ja noch eine Frage von dir jetzt, warum bin ich überhaupt auch in diesen Weg gegangen? Ja, wie immer, ne? Man hat selber Probleme und auch ich hatte in meiner Kindheit mit verschiedenen Rückenschmerzsymptomen zu kämpfen. Und das war dann tatsächlich auch so das Aha-Erlebnis, so von wegen, ich war beim Physiotherapeuten, der hat da irgendwas gemacht und danach war ich wieder gesund sozusagen, zumindest für kurze Zeit. Und dann bin ich halt selber auf die Reise gegangen und habe gedacht, okay, ich möchte auch lernen, wie man mit den Händen heilt. Und ja, daraus hat sich dann so mein ganzheitliches Konzept entwickelt, was eben so Körper, Seele und Geist dann aber auch anspricht.
Wir sind ja beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Was bedeutet es denn für dich, frei und selbstbestimmt zu leben?
Ist tatsächlich eine meiner Lieblingsthemen, weil das hat ja ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Und frei und selbstbestimmt leben heißt für mich, ich tue die Dinge, die ich fühle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Job arbeite, der mir jeden Tag bitter aufstößt und wo ich mit meinem Chef nicht klarkomme, dann brauche ich mich vielleicht auch nicht wundern, warum ich irgendwann ein paar Jahre später ja, mit Magenbeschwerden zu kämpfen habe. Oder wenn ich täglich irgendwie extrem viel emotionale Belastung herumschleppe und keinen Mensch habe, mit dem ich mich austauschen kann, wo ich meine emotionalen Belastungen auch loswerden kann, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, ne? Das heißt, die Dinge, die wir innerlich psychisch tragen, die tragen wir natürlich auch irgendwo auf unserem Körper. Und deswegen ist für mich wirklich so, frei und selbstbestimmt leben heißt wirklich mit sich selbst, mit seinem inneren Kern in Kontakt kommen und dann nicht nur zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was mich beschäftigt und bedrückt, sondern auch die Konsequenzen daraus zu ziehen und zu sagen, okay, dann kündige ich halt meinen Job, dann beende ich vielleicht die Beziehung oder dann gehe ich raus und gehe mal eine Runde reisen, um mich selbst zu finden und mit mir in Kontakt zu kommen und dann die Dinge auch zu tun. Ja.
Ja, kann ich gut mitgehen mit dem, was du da gerade gesagt hast. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was ist denn für dich der Ursprung von Krankheit?
Große Frage. Also der Ursprung von Krankheit. Also ich glaube, es gibt viele mögliche Ursachen. Also ich glaube, bei mir ist das, mein Konzept basiert ja nicht darauf, das eine zu verteufeln, das andere, ich sage es mal, zu integrieren, sondern ich glaube, es ist irgendwo überall eine Wahrheit zu finden. Das heißt, mir ist es ja wichtig, so diese alte Medizin mit der neuen Medizin zu verbinden. Das heißt, das, was wir in der Schulmedizin haben, ist super. Wir merken aber natürlich durch diese extreme Erforschung der Materie, haben wir uns natürlich auch ein bisschen in der Materie verrannt. Ja, das heißt, wir haben alles, was lebt, hat auch ein Bewusstsein. Alles, was lebt, hat Form und Bedeutung und Ausdruck. Und wenn wir irgendwann nur noch die Form sehen und nicht mehr den Ausdruck, das Bewusstsein dahinter, wird es schwierig. Und deswegen glaube ich, es ist alles, also es ist sowohl die Materie als auch das Bewusstsein. Wenn wir den ganzen Tag nur zu McDonald's rennen und Burger und ja, Pommes essen, dann ist klar, dass es uns irgendwann schlechter geht. Aber warum wir jeden Tag zu McDonald's rennen und dort Burger und Pommes essen, hat natürlich auch seinen Grund. Und deswegen ist da wieder so, es ist alles irgendwo immer auf die Psyche zurückzuführen. Aber die körperlichen und materiellen Ereignisse würde ich jetzt nicht außer Acht lassen. Ja, das heißt, das ist wirklich eine Einheit. Die Basis bildet für mich aber wirklich immer so diese seelische Grundursache. Ja, das heißt, jeder Mensch erfährt in seinem Leben Verletzungen, also gerade am Anfang des Lebens. Manche, also ich würde heutzutage sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, wir sind die Summe aller Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse unserer Vorfahren. Ja, das heißt, unserer Mutter, Vater, Opa, Oma, Uroma, Uropa. Ja, das heißt, es ist ein relativ großes, breites Netzwerk, was sich hier ausbildet. Und davon sind wir die Summe und sitzen hier und haben natürlich ganz viel auch innerlich gespeichert. Ja, das heißt, wenn der Vater schon ein Problem mit Wut und Aggression hatte, wird es wahrscheinlich der Sohn auch haben und der Sohn des Sohnes wahrscheinlich auch. Und so ziehen sich ganz häufig so familiäre Linien durch und so auch die Krankheiten. Ne? Das heißt, der Vater hatte Krampfadern, hatte der Opa schon Krampfadern oder bei Frauen sind es auch manchmal Menstruationsprobleme oder untere Rückenschmerzen, die sich so von Generation zu Generation ziehen. Und das heißt, die Ursache hier sehe ich schon sehr stark in diesen psychischen, epigenetischen Themen auch. Ja, also da zieht sich sehr, sehr deutlich meistens ein roter Faden durch Familienthemen und natürlich auch durchs eigene Leben, weil das eigene Leben ist meistens nur eine Wiederholung des Lebens des Vaters oder der Mutter.
Und wo setzt du denn dann in deiner Arbeit an? Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich zu dir komme als Patientin?
Ja, ich fange immer erstmal damit an, den roten Faden zu suchen im jetzigen Leben. Ja, das heißt, der Patient oder auch ganz oft einfach der Klient kommt zu mir und bringt einfach mal so einen Krankheitslebenslauf mit. Ja, das heißt, er schreibt einfach mal alle Dinge untereinander, die ihm in seinem Leben begegnet sind, die er durchlebt hat. Und anhand dessen, dass wir alle Krankheiten mal nicht in Schubladen anschauen, sondern wir sehen, dass irgendwie alles eins ist und der Körper schon seit langem versucht, die Mitte zu halten, ja, zu stabilisieren. Und dann wird der rote Faden relativ schnell sichtbar. Und dann sehen wir, kommt es eher aus der Mutterlinie, kommt es eher aus der Vaterlinie, was ist da vielleicht passiert? Da kann man natürlich auch mit inneren Reisen dann zu dem jeweiligen Ereignis auch nochmal hingehen, weil auch da erlebe ich es ganz häufig, dass wir alles gespeichert haben. Das heißt, auch Menschen sehen in dem Moment Erfahrungen, Erlebnisse, wo sie plötzlich ihren Opa im Krieg sehen oder ihre Oma, wie sie ein Kind verloren hat oder so, ne? Diese unglaublich schmerzhaften Erfahrungen sind natürlich gespeichert und wir sind halt auch noch sehr nah dran. Wir sind zwar eine Generation, die selber keinen Krieg erlebt hat, aber wenn halt der Opa den Krieg erlebt hat oder die Flucht oder was auch immer, dann war das unglaublich traumatisch, was wir natürlich auch heute noch spüren. Also so weit weg sind wir noch nicht und es verblasst zwar immer mehr, habe ich so das Gefühl, ne? Also auch die Symptome verblassen dann immer mehr, aber sind halt trotzdem noch da und sie wollen halt geheilt werden.
Also ich kann aus der Aufstellungsarbeit sagen, da trägt man auch gerne noch mal was aus für jemanden aus der siebten Generation. Ja, das ist interessant, was du da gerade gesagt hast. Ich würde noch mal gerne auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, mit wenn man jeden Tag zu McDonald's geht, dann geht es einem natürlich irgendwann schlecht. Ja, das ist klar. Und natürlich liegt dann das, ist dann das Essen irgendwo schuld daran, schuld. Aber du hast ja auch gesagt, die Frage ist, warum mache ich das? Und dann sind wir ja eigentlich dann schon wieder bei der Psyche.
Ja,
Als Ursache, ne?
also ich glaube, so frei und selbstbestimmt, wie wir immer glauben, dass wir leben, leben wir gar nicht. Ja, also ich glaube, ganz viel ist einfach schon vorprogrammiert worden, wie bei einem PC auch, wo einfach gewisse Programme draufgespielt wurden. Und deswegen glaube ich schon, dass primär die Grundursache immer einen sehr großen Impact darauf hat, was körperlich dann auch passiert. Und was wir dann auch, ich sage es mal, für Erfahrungen oder Erlebnisse in unserem Leben erleben. Aber es ist trotzdem ein Wechselspiel. Also wir ziehen natürlich dann die Sachen an. Wir haben irgendwie unglaublich Lust auf Schokolade oder wir haben unglaublich Lust auf Alkohol plötzlich, ja, oder Rauchen. Oder jetzt gestern hatte ich wieder einen Klienten, der hat einfach eine unglaubliche Lust darauf, Horrorfilme zu gucken. Wo wir dann gemerkt haben, okay, warum ist das so? Warum ist da so ein tiefer Drang nach Chaos, nach der Suche nach dem Chaos? Und das heißt, da finden wir meiner Meinung nach immer ja, ich sage mal, die Antwort in unseren früheren Erfahrungen oder halt in uns selbst. Und deswegen glaube ich schon, dass die Psyche, ich sage mal, wenn man es so als Pyramide sieht, schon eine gewisse Basis bildet, so. Und darauf bauen natürlich dann gewisse Verhaltensmuster, Ernährungsmuster auf, die natürlich dann dazu führen, dass der Körper, und deswegen ist es ja auch so, wenn wir dann anfangen, plötzlich unsere Ernährung zu verändern, dann geht es uns besser. Ja, und das ist eben so, wir können diesen Kreislauf natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen einstellen. Wir können sagen, okay, wir verändern was an der Ernährung und merken plötzlich, uns geht es psychisch besser. Dadurch haben wir mehr Kapazität, unsere eigenen Traumata zu bewältigen und dadurch geht es mir schon wieder besser. Oder mit Bewegung ist genau das Gleiche. Ja, wenn ich anfange, mich jeden Tag zu bewegen, der Körper gut versorgt ist mit Nährstoff und Sauerstoff, da habe ich wieder mehr Kapazität. Also eigentlich geht es bei meiner Arbeit einfach auch darum, ganz viel Kapazitäten zu schaffen. Das heißt, wo kann der Mensch unterstützt werden, seine eigenen psychischen Themen natürlich zu integrieren? Ja, aber natürlich, wo kann man auch ganz basic arbeiten und sagen, okay, wir fangen mal an, wieder deine Hausaufgaben zu machen. Wir schauen mal deine Ernährung an, wir schauen mal deine Bewegung an und wir schauen, was dich eigentlich aktuell emotional auch belastet. Wo hältst du fest? Was stimmt in deinem Leben nicht mehr? Was ruft in deinem Leben vielleicht gerade noch Veränderungen? Dadurch kommt es dann natürlich dann langfristig zu einer Integration und zu einer Annäherung an die Mitte, an das Gleichgewicht.
Wobei ja gerade bei Essen auch oft irgendwie so ein Muster hinten dran steckt, ne? Wenn ich als Kind immer, wenn ich geweint habe, einen Keks bekommen habe oder ein Stück Schokolade, dann ist es ja auch einfach gekoppelt, ne? Dass Essen mich beruhigt oder Zucker mich beruhigt oder mir ein Gefühl von Trost gibt oder was auch immer.
Ja, die Ernährungskomponente hat natürlich immer was mit dem weiblichen Pol zu tun. Das heißt auch mit dem Mutterpol, bemuttert werden, ernährt werden. Also das hat meistens ganz viel mit einer, ja, wahrscheinlich tiefen Mutterwunde zu tun oder wo nicht genug Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe da war für den Betreffenden, ja.
Entschuldigung. Also ich bin ja immer der Meinung, mein Körper, der will mir ja was zeigen, wenn ich irgendein Symptom habe. Stimmst du dem zu?
100%. Also wenn wir lernen, dem Körper zuzuhören, dann werden wir ganz schnell auch erfahren und spüren, was spricht er denn zu uns. Also jedes Symptom spricht auf jeden Fall so seine eigene Sprache. Das ist ja das, was ich auch ganz viel in den Reels und Podcasts so teile. Das heißt, wir haben so eine allgemeingültige Sprache. Das heißt, ein Kopfschmerz drückt natürlich was anderes aus als, ich sage jetzt mal, ein Fußschmerz. Aber dennoch Gibt es da auch immer noch mal so eine individuelle Thematik, die da mitschwingt und die man sich natürlich auch nur individuell anschauen kann, indem wir wirklich mal mit dem Symptom in Kontakt gehen und mit dem auch irgendwie ja, einfach mal zuhören, was spricht denn mein Magengeschwür oder was spricht denn meine Sehstörung oder was spricht denn mein Tinnitus, ne? Ja.
Ja, also es geht jetzt hier auch nicht um irgend so eine Generalisierung, aber vielleicht kannst du ja mal so ein paar typische Symptome nennen. Du hast ja vorhin schon vom Knieschmerz gesprochen. Kannst du vielleicht mal so kurz sagen, was so deiner Erfahrung nach Menschen oder was so das Thema sein kann bei Knieschmerzen oder Arthrose im Knie oder Meniskus.
Ja, das sind jetzt so unterschiedliche Themen.
Ich sag
Aber
ja
ich sage
oder.
mal, ja, genau. Also Knieschmerz hat ja, also das Knie an sich ist erstens ein Teil des Beines. Ja, das heißt, wir haben, wenn man es von außen betrachtet, spielt das Knie natürlich eine ganz wichtige Rolle bei der Fortbewegung. Das heißt, wenn wir anfangen, uns das von außen zu betrachten, das heißt, wir schauen uns das mal symbolisch an, wir laufen über unsere Beine auf unserem Lebensweg. Das heißt, verlaufen wir uns vielleicht auch auf unserem Lebensweg, geht es gerade in eine falsche Richtung oder in eine Richtung, wo wir eigentlich von innerlich gar nicht hinwollen, dann kann das Knie natürlich sehr schnell reagieren. Teilweise auch sehr zeitnah und teilweise auch tagesformabhängig. Ne? Also das ist beim Knie sehr, sehr auffällig. Das Knie selber hat natürlich auch ganz viel, also ist sehr, sehr eng verbunden mit der Niere zum Beispiel. Die Niere als Angstorgan, ja, man könnte auch sagen Kniere. Ja, das ist also, es steckt schon fast da drin in dem Wort. Und deswegen sollte man sich bei Themen, die jetzt das Knie betreffen, unbedingt mal das Thema Angst anschauen. Was da aber noch drin steckt, und das ist vielleicht jetzt im Thema von Meniskusproblemen ganz interessant, wer bekommt denn Meniskusprobleme? Und wenn wir uns da mal dieses Klienten- oder Patientenbild anschauen, dann sehen wir ganz häufig, es sind meistens sehr ambitionierte Menschen, sehr Macher, so Fußballspieler, ne, die gehen da raus aufs Spielfeld, da wird gekämpft, da wird gefightet, so. Das heißt, es ist eine sehr dominante männliche Energie, die hier mitschwingt. Und da merken wir auch schon, was das Problem ist. Also wir haben zwei Gelenkpartner, oben und unten, ja, die Tibia unten als Schienbein und oben haben wir dann den Femur, also den Oberschenkelhals. Und die bilden sozusagen diese zwei knöcherne, harte männliche Pole. Ja, das heißt, zwei knöcherne, harte männliche Pole zerdrücken sozusagen diesen Meniskus, also dieser weiche, weibliche Pol, der zwischen diesen zwei harten Polen liegt, was sich ja normalerweise auch ganz gut ausgleicht, wird hier tatsächlich einfach verdrückt, zerdrückt und fehlbelastet. Ja. Und das teilweise auch auf eine sehr, sehr kämpferische Art und Weise. Also, da auch immer noch mal ganz wichtig, Knieverletzungen gehen ja auch ganz häufig dann einher mit einem Unfall. Und auch Unfälle zeigen uns ganz gut, was in unserem Leben gerade passiert. Also ich sehe Unfälle auch inzwischen nicht mehr so als Zufallsprinzip, sondern Unfälle, wenn man sie in sein eigenes Leben mal genauer einordnet, dann merkt man meistens, es passt eigentlich ganz gut. Also es ist wie wenn man mit dem Auto auf seinem Lebensweg fährt und von der Bahn abkommt und auf dem Kopf landet, dann ist es ein ganz anderer Ausdruck, wie wenn man beim Fußball in einem Zweikampf irgendwie von einem anderen eins reingetreten bekommt und das Knie sich verdreht. Ja? Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Sinnbilder, die da entstehen und diese Sinnbilder, die darf man natürlich auch für sein Leben so nutzen. Und deswegen, gerade bei Meniskusbeschwerden, darf man sich unbedingt mal anschauen, so was passiert in deinem Leben, wo lebst du vielleicht sehr übertrieben deine männliche Energie? Wo versuchst du dir immer mit Zwang und Krampf und Kampf die Dinge herzuholen? Und wo hast du den weiblichen Pol mehr integrieren und dich mal wieder öffnen für die Sel Eigenliebe, für die Selbstliebe, für Begegnung, für ja, Auseinandersetzung mal auf einer anderen Art und Weise? Und das beschreibt das Knie ganz gut. Während wenn wir jetzt in Richtung Arthrose gehen würden, da geht es dann tatsächlich eher so um seine geistige Verhärtung. Ja, Arthrose betrifft ja dann ganz häufig auch mehrere Gelenke, aber wenn es jetzt nur das Kniegelenk betrifft, dann kann man wirklich mal schauen, okay, was ruft in deinem geistigen Zustand auch nochmal nach Veränderung. So, wo bist du vielleicht eingefahren, festgefahren, wo hängst du fest, wo willst du vielleicht selber nicht die Knie beugen, ne? Also Knie beugen ist auch so eine gewisse Demuthaltung, die man so einnimmt. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Sehr interessant.
Ich auch.
Okay, vielleicht können wir auch noch über ein, zwei andere Sachen sprechen. Wie ist es denn mit dem Herzen? Kommen
Ja.
überhaupt Menschen zu dir, die mit dem Herzen Probleme haben?
Tatsächlich, ja. Ich würde da sogar nochmal zwei Sachen unterscheiden. Also vielleicht Herz-Kreislauf und Herz. Also Herz-Kreislauf begegnet mir tatsächlich sehr häufig. Das sind so diese klassischen Bluthochdruck-Klienten, die dann herkommen und sagen, so, ich habe irgendwie einfach so in den letzten 2 Jahren Bluthochdruck entwickelt, so. Ja? Und wenn wir uns anschauen, was ist denn das Herz-Kreislauf-System, dann merken wir schnell, da geht es ums Thema Blut und das, was sozusagen die Gefäße bilden, damit dieses Blut fließen kann. Ja, das heißt, es geht hier um die Arterien und die Venen und um dieses ganze Blutdrucksystem. Und in dem Fall beim Bluthochdruck sehr stark dann eben um die Arteriolen, die sich ja dann ganz gern so von ihrer Muskelschicht, eine kleine Muskelschicht, können kontrahieren und somit auch Blutdruckregulation zum Beispiel auslösen. Das ist eine Möglichkeit von verschiedenen Blutdruckregulationen, die wir im Körper haben. Das heißt, irgendwo in dem Druck, wie der Name Bluthochdruck ja auch schon sagt, scheint irgendwas in diesem Drucksystem aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Und Blut selber ist ja ich sage es mal, ein Stoff oder ich sage es mal, eine Konsistenz, die gewisse Bausteine durch unseren Körper transportiert, die für Leben unbedingt lebensnotwendig sind. Das heißt, hier wird eine gewisse, also Blut steht selber für Lebensfreude, Lebenskraft, das Tun, das Machen. Ne? Also da steht ganz viel Energie dahinter, die transportiert wird. Und wird jetzt diese Energie oder auch diese Lebensfreude und Lebenskraft plötzlich gehemmt und ist nicht mehr so gut im Fluss oder entsteht ein hoher Druck in diesem Blutdrucksystem, dann kommt es hier natürlich zu einem gewissen Verlust der Lebensfreude aufgrund vielleicht von emotionalen Ereignissen. Ja, und das heißt, bei Menschen, die so in so einem Bluthochdruckleiden drinstecken, sehe ich ganz häufig ein emotionales Thema, was mit dem Angst- und Fluchtmodus verbunden ist. Ja, das heißt, wenn ich Angst habe, dann zieht sich natürlich auch das System ein Stück weit zusammen. Der Herzschlag geht hoch, der Blutdruck steigt an. Und in diesem System hängen die ganz häufig fest und wissen gar nicht warum. Ja, das heißt, innerlich ist so ein Angst- und Fluchtmodus gespeichert, der einfach dazu führt, dass man den ganzen Tag irgendwie im Angst- und Fluchtmodus verbringt. Und da sind wir eben bei einem Problem, was häufig heutzutage entsteht, weil wir diesen Gegner oder die Gefahr nicht mehr so klar vor Augen haben. Ja, früher, wenn der Tiger um die Ecke kam, war klar, Tiger gefährlich, musst du aufpassen, so. Und dann geht der Blutdruck hoch und die Muskeln sind bereit zu arbeiten. Wenn jetzt heute der Chef um die Ecke kommt, dann eliminiert man den jetzt nicht unbedingt als Gegner oder als Feind, aber der Körper reagiert häufig darauf. Und wenn das natürlich dann über Jahre so stattfindet, dass da gewisse Programme ablaufen, über die wir uns gar nicht bewusst sind, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig für die betreffende Person. Und da ist natürlich dann wichtig zu schauen, okay, wann kam die Angst? Wann wurde die Angst vielleicht auch getriggert? Und warum wird die heutzutage immer wieder hochgeholt? Das ist jetzt so eine Möglichkeit. Das ist eigentlich wie so ein, ich vergleiche es immer ganz gerne mit so einem Schnellkochtopf, ja, wo irgendwie so Emotionen, Emotionen sind ja letztendlich nichts anderes als Energie in Bewegung, die irgendwie bewegt werden will. Und wenn wir die alle einpacken und sagen, okay, ich habe ein fixes Bild, eine fixe Vorstellung von mir, wie ich zu sein habe, und da darf ich nicht ausbrechen, dann bauen wir uns selber unseren eigenen Käfig oder unseren eigenen Schnellkochtopf und die Emotionen wirken und werden ausgelöst da drin, die werden immer wieder befeuert durch verschiedene Eindrücke von außen oder Erlebnisse von außen und dann arbeitet das System und der Druck kann nicht entweichen, weil ich in meiner geistigen Verhärtung wieder stecke und denke so, ich bin aber lieb, ich bin nett, ich darf nicht laut sein. Na, das sind dann alles so Themen, die ganz häufig bei Bluthochdruck-Patienten und Patientinnen zu finden sind. Also ganz häufig tatsächlich sehr liebe Menschen. oder Menschen, die tatsächlich ein Aggressionsproblem haben, ja, wo es wirklich die nie gelernt haben, mit ihren Aggressionen und ihrer Wut umzugehen. Und ja, auch eine sehr schöne Verbindung. Und um nochmal zu deiner Frage zum Herzen zurückzukommen, das Herz selber ist ja der Inbegriff für Liebe. Ja, also das ist ein sehr, sehr schönes Bild eigentlich. Gleichzeitig, wenn aber Probleme mit dem Herzen entstehen, zum Beispiel mit der Durchblutung, durch die Koronararterien zum Beispiel, wie beim Herzinfarkt dann letztendlich, dann sehe ich hier ganz häufig eine gewisse, ich sage es mal, ein fehlendes Öffnen für die Liebe. Ja, das heißt, ihr kennt es wahrscheinlich alle, es gibt Momente im Leben, wo wir unser Herz verschließen. Ja, das heißt, ihr wurdet verletzt, es wurde euch wehgetan, physisch oder psychisch, ist dann erstmal egal. Aber ihr habt dann entschieden, das tut mir so arg weh, da mache ich zu. Ja, das heißt, ganz häufig bei einer Trennung auch, ne? Bei einer Trennung in jüngeren Jahren oder älteren Jahren, das wiederholt sich auch immer ganz gern. Deswegen erleben Scheidungskinder häufig eben auch wieder Trennung oder mehrmals Trennung in ihrem Leben, Verlust. Oder auch, sehe ich auch ganz häufig Menschen, die als Kind vielleicht schon Vater oder Mutter verloren haben, verlieren dann im späteren Leben auch sehr schnell nochmal den Opa und die Oma oder dann nochmal den Partner. Und das sind natürlich immer wieder so Verletzungen, wo sich das Herz natürlich auch ganz gerne verschließt. Und dadurch verschließen wir uns halt nicht nur vor der Verletzung, sondern wir verschließen uns auch vor uns selbst und vor der eigenen Liebe. Ja, und wenn das Herz zumacht, dann wird es halt schwierig für das Herz noch gut versorgt zu werden und zu arbeiten. Die Mauer baut sich halt um das Herz. Ja.
Das waren ja jetzt alles Dinge, die vor allem auch viel mit Erlebnissen aus der Kindheit zu tun haben, die du da genannt hast.
Ja. Die Kindheit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Also klingt manchmal so banal so und man denkt so, ja, ich kann es nicht mehr hören, immer dieses Thema mit der Kindheit. Meine Kindheit war doch gut. Das höre ich übrigens sehr häufig von Männern. Ich hatte eine gute Kindheit, alles ist super. Aber es ist dennoch so, dass die Kindheit einfach ein Zustand ist von Ohnmacht. Ja, das heißt, wir leben die ersten 15 bis 20 Jahre, bei manchen ist es sogar noch länger, in einer Ohnmachtsstrategie. Das heißt, wir sind den Dingen ausgeliefert und wir können uns dagegen nicht wehren. Und wenn wir diese Ohnmachtsstrategie, und da sind wir wieder bei diesem Selbstwirksamkeitsthema, wenn wir diese Ohnmachtsstrategie unbewusst in unser Erwachsenenleben mit reinnehmen, dann wundert es uns eben nicht, warum wir plötzlich mit 35, 40 Jahren anfangen, Symptome zu entwickeln. Ja, also die Kindheitsphase, Ohnmachtsstrategie, dann denken wir, wir sind frei, wir sind erwachsen, wir können tun und machen, was wir wollen. Dann heiraten wir direkt wieder unseren Vater oder unsere Mutter. Und mit 35, 10 Jahre später in der Beziehung merken wir plötzlich, was habe ich denn da getan? So, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen und letztendlich hat man seine Kindheit nur noch mal um 10 Jahre verlängert. Und dann darf man mit 35 sich noch mal neu entscheiden. Wer möchte ich eigentlich sein? Was für ein Leben möchte ich eigentlich leben?
Ich würde gern vielleicht so als letztes Thema noch gerne den Darm ansprechen, weil der hat ja ganz viel mit unserem Immunsystem zu tun und mit unserer Gesundheit. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht da noch was dazu sagen.
Ja, Darm hat, also der Darm selber. Kann man ja wieder unterteilen, welchen Abschnitt vom Darm, ne? Aber ich sage jetzt mal, der Darm selber hat natürlich ganz viel mit unseren Dingen zu tun, die wir aufnehmen. Ja, das heißt, ich sage jetzt mal einfach mal Magen-Darm-Trakt, weil der Magen dann natürlich auch wieder eine Rolle spielt. Das heißt, es geht um die Dinge, die wir essen und verdauen. Und zwar nicht jetzt, ich sage jetzt mal, das, was wir materiell essen, sondern auch die emotionalen und physischen Themen, psychischen Themen, die uns zu so begegnen. Und da ist es ganz interessant, weil Magen-Darm-Probleme haben ganz viel eben mit so einem gewissen Brocken-Konflikt zu tun. Das heißt, mir schmeckt mein Leben vielleicht nicht oder mir schmeckt das nicht, was in mich reinkommt. Und ich habe auch keine Lust mehr, das zu verdauen oder die Brocken sind zu groß oder das, was mich bedrückt und beschäftigt, ist zu groß. Vielleicht ist auch das Trauma zu groß gewesen, was wir in der Kindheit erlebt haben. Und auch das begleitet einen dann den Rest vom Leben, wenn man nicht dran arbeitet. Ja. Das heißt, es geht erstmal um Brockenkonflikte oder die Inder nennen es auch Bhoga, ne, das Leben, Essen und Verdauen. Finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff, den wir auch an der Stelle nennen können. Und deswegen wenn ich jetzt da mal so ein Beispiel machen würde, so Reizdarmsyndrom ist zum Beispiel etwas, was uns da häufig begegnet, oder Morbus Crohn. Das sind auch so sehr starke emotionale Themen, die hier verarbeitet werden. Das Reizdarmsyndrom, wie der Name schon sagt, es wird etwas gereizt und wir wissen nicht warum. Das heißt auch hier wieder diese große Suche nach dem Trigger, was triggert mich in meinem Leben, was mich sozusagen aus dem Gleichgewicht bringt, was ich aber selber nicht wahrnehme oder wo ich denke, ich bin noch in meiner Ohnmacht drin und das Leben wäre so und ich müsste die Dinge einfach so hinnehmen und essen und verdauen. Das heißt auch hier wieder eine sehr, sehr starke Stressreaktion, die ausgelöst wird, unbewusst. Oder beim Morbus Crohn ist tatsächlich ganz häufig so das Gefühl von, ich bin ein emotionaler Mülleimer. Ja, das heißt, was Crohn-Patienten ganz häufig vereint, ist so dieses Gefühl von, ich habe lauter Leute um mich herum, mit denen bin ich verbunden, mit denen bin ich connected. Bin auch mit einer Ohnmachtsstrategie drin, wo ich merke, eigentlich tut es mir nicht gut, jede Woche mit meinen Eltern zu telefonieren, aber ich tue es trotzdem aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus. Und die müllen mich dann immer zu, dann legen die auf und mir geht es scheiße. So. Aber ich nehme es teilweise noch nicht mal wahr. Ja? Das heißt, das ist eben so das Schöne an der Arbeit, die ich mache, dass wir überhaupt erstmal über unseren Verstand das Bewusstsein entwickeln für unseren Körper und für die psychischen Programme, die eben ablaufen. Und ja, da ist der Darm natürlich einer der großen Wegweiser auch in unserem System, weil auch da der Darm ist halt auch ganz häufig verbunden mit anderen Krankheiten. Ja, das heißt, Brockenkonflikte sind ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Also es gibt tatsächlich, wenn man mal genau hinschaut, nur sehr wenige Menschen, die eine gesunde Darmflora noch haben und dann einen guten Umgang haben mit diesen ganzen Brocken, die auf uns einwirken jeden Tag. Also Social Media und die ganze moderne, schnelle Welt hat da ihren Teil dazu beigetragen, dass halt unser Darm und die Verdauung auch immer schneller und immer verrückter und immer, ja, immer uneffektiver auch arbeitet. Ja.
Ja, und zum Thema Ernährung, da gehört ja natürlich auch dazu, was nehme ich überhaupt auf? Also mit welchen Nachrichten fütter ich mich und was habe ich für Beziehungen, nähren die mich oder nicht?
Ja,
Ja.
genau.
Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, was du machst und deine Sicht auf die Dinge.
Danke.
Ich danke dir sehr, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir jetzt noch wichtig wäre, wo du sagst, das würde ich gerne noch mitgeben?
Ich glaube, es ist, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, machen wir es uns manchmal wieder sehr schwer, weil wir sehr intellektuelle Wesen sind. Wir sind sehr rational aufgewachsen. Das heißt, eigentlich kann jeder mit seinen Symptomen erstmal so in Kontakt kommen, wenn er bereit dafür ist. Ja, das heißt, wenn wir anfangen, uns überhaupt wieder Räume zu kreieren, wo Ruhe ist, wo Stille ist, wo Selbstbegegnung stattfinden kann. Deswegen, selbst wenn da irgendwo Teile in einem sind, wo man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, was er da erzählt, ob das so stimmt, du musst es nicht glauben, du kannst einfach dich einfach mal dafür öffnen und dir selber mal ein bisschen zuhören, dich selber mal beobachten und dann einfach schauen, wohin die Reise geht.
Ja. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.
Bis dann.